Hallo und herzlich willkommen zu BT Energie Weiterdenken. Schön, dass ihr auch beim zweiten Teil unserer besonderen Doppelfolge mit dabei seid. Im ersten Teil haben Mick und Wolfgang uns mitgenommen auf ihre Anfänge des Elektrotechnikstudiums, warum sie den Weg zusammengefunden haben, wie daraus Unternehmertum geworden ist, was politische Hintergründe waren und Überzeugungen, wie daraus die BT entstanden ist. Heute geht es jetzt um die großen Fragen. Was hat sich in 4 Jahrzehnten Energiewirtschaft verändert? Welche Entwicklungen haben selbst erfahrene Experten überrascht? Worauf sind die beiden besonders stolz? Und wie blicken sie vielleicht auch auf die Zukunft der Branche und auf ihre eigene? Ich bin Lukas und freue mich, das Gespräch mit unseren Gründern genau dort fortzusetzen, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Ihr zwei, wir haben ja vor 2 Wochen gelernt, wie ihr so ein bisschen tickt und was euch dahin gebracht hat, die BEC zu gründen. Gleichzeitig haben sich jetzt die ganzen letzten 2 Wochen die Leute zu Hause gefragt, wie ging's denn los mit der BET? Was waren denn jetzt nun mal die ersten Projekte und was hat euch in den ersten, sagen wir mal, in den ersten 10 Jahren so beschäftigt, ne? Was waren da die Projekte, die euch angetrieben haben, wo ihr doch auf der schwarzen Liste des Branchenprimuses standet und gleichermaßen die Fragen beantworten wolltet, die aber niemand hören wollte? Was habt ihr so für Projekte gemacht, Wolfgang, die quasi auch Euros gebracht haben?
Ja, mit den Euros war das am Anfang nicht so dolle, muss man einfach sagen. Also da waren wir mehr oder weniger auf Studentenniveau wieder zurückgefallen, was so die Einkünfte war. Und von daher, das war aber sozusagen in Kauf genommen. Wir waren ja in der Nische gestartet. Das heißt, uns war klar in dem Moment, ne, die Branche, die ja in einer extremen Erstarrung war, die will so Leute wie uns eigentlich nicht richtig hören. Das heißt, wir müssen uns auf die fokussieren, die tatsächlich auch was verändern wollen. Das waren damals noch nicht so viele und die hatten vor allen Dingen noch nicht so viel Macht. So, und wir hatten in den ersten Jahren als Thema uns mit den Öko-Bewegungen ja auch vernetzt, mit dem Öko-Institut in erster Linie am Anfang auch, und haben Thema Rekommunalisierung der Stromversorgung, aber auch Energiekonzepte waren 2 große Themen. Das war gedacht erst noch im Westen. 1988 war ja die Wiedervereinigung noch nicht vollzogen worden, deswegen hatte auch noch keiner geglaubt, dass da Deutschland sich wieder vereinigt. Und wir hatten schon immer so, ich habe das manchmal Orchideenstudien genannt, also Dinge, die keiner sich getraut hat zu machen. Ne? Die erste war ja schon vorher, 380 kV-Leitungen zu begutachten, ob so eine Erforderlichkeit überhaupt gegeben ist und ob was man anders machen kann. Am Anfang war eine Studie, da sollten wir untersuchen, für den Stromliefervertrag zwischen den Stadtwerken Bremen und der Preußen Elektra damals noch, also Vorläufer von E.ON, was die Auswirkungen von einem Walzwerk sind, das im 2-3-Minuten-Takt mit 120 MW ein- und ausgeht. Ne? Das ist ja nicht das, was man so im Standard, im Lehrbuch findet. Und wir haben uns dem gestellt. Professor Edwin war übrigens der Gegengutachter, mit dem mussten wir uns dann rumschlagen. Ne? Und
mal wieder?
Mal wieder. Ne? Und das haben wir halt einerseits viel gelernt, aber auf der anderen Seite war natürlich klar, wenn man was hatte, wo sich kein anderer rantraut, dann muss man uns fragen, aber eben nur in einem relativ kleinen Kreis. Das war der Start und dann durch die Vernetzung sind wir ja dann auch sehr früh an den Peter Becker geraten, wo wir nach der Wiedervereinigung ja das große Thema anstand, dass die Städte dort ihr Stromvermögen verloren hatten in der DDR-Zeit. Das war enteignet worden und den Kombinaten zugeschlagen worden und bei der Wiedervereinigung hatten sich die großen Energiekonzerne das komplette Strom- und Gasvermögen der DDR angeeignet und dagegen sind wir vorgegangen. Und diesen Kontakt, den haben wir am Anfang dann auch genutzt. Und Mick hat es ja schon auch mal angedeutet gehabt, da sind wir dann im Osten eingestiegen, sehr stark.
Und da habe ich so in wilden Diskussionen im Hinterkopf, dass du insbesondere, Mick, dann auch oft im Osten zu der Zeit warst und aktiv warst. Nimm uns dann nochmal bitte auf die Zeitreise dahin. Wie war es da und was hast du da vor Ort mit den Menschen gemacht?
Also das war eine ganz prägende und spannende Zeit. Es herrschte im Osten eine echte Aufbruchsstimmung. Und wie Wolfgang gesagt hatte, die westdeutschen Energiekonzerne wollten sich die Strom- und Gasversorgung komplett unter den Nagel reißen. Und dagegen haben ja 154 ostdeutsche Kommunen geklagt und haben gesagt, wir wollen wieder eigene Stadtwerke gründen. Und daraufhin, das wurde von Peter Becker maßgeblich vom Bundesverfassungsgericht vertreten. Es gab dann 1992 eine Verständigungslösung, die sagte, na, wenn die Städte nachweisen können, ne, dass das Stadtwerk wirtschaftlich die Strom- und Gasversorgung übernehmen kann, dann kriegt ihr die Stromnetze und die Kunden, das war ja früher alles noch Monopol, ihr kriegt das alles zurückübertragen. Und das war ein komplett neuer Markt. Und man muss sich das so vorstellen, ich bin meistens sonntagsabends mit dem Nachtzug von Aachen nach Berlin oder Dresden gefahren und dann haben wir ungefähr 30 bis 40 ostdeutsche Kommunen, von großen wie Schwerin bis zu ganz kleinen wie die Stadtwerke Schneeberg, beraten. Wir haben die Gutachten geschrieben für die Erlangung der sogenannten Paragraph 5 Genehmigung. Das heißt, wir als neue Überzeugungstäter haben sauber gerechnet, was muss investiert werden, wie wird sich der Absatz entwickeln. Und das wurde geprüft durch die Energieaufsicht, die es damals gab. Und dann musste man diese Gutachten verteidigen. Und in allen Fällen ist es uns bis auf einen einzigen Fall immer gelungen, diese Paragraph 5 Genehmigung durchzukriegen. Und was mich total menschlich berührt hat, ich bin ja Wessi im Osten und wir Wessis waren aber die Guten, weil wir gegen die bösen Wessis, nämlich
in den Krieg
RWE sind. Und Co. Sozusagen in den Streit gegangen sind. Ich möchte aber da noch einen letzten Satz zu sagen, man könnte da noch viel mehr zu sagen oder eigentlich noch zwei Dinge. Das eine ist, was sich gezeigt hat, ist, im Osten hatte die Fernwärme immer eine dominierende Stellung. Man kann sagen, 40% des Wärmebedarfs war durch die Fernwärme. Das war ein Relikt der staatlichen Planung in der DDR. Und die Kraft-Wärme-Kopplung konnte dort also ein ganz extrem gutes energiewirtschaftliches Mittel sein, die Stromversorgung preiswert für die Kommunen zu machen. Es gab nämlich Knebelverträge, die sogenannte Braunkohleschutzklausel, weil im Osten ja sehr viel Braunkohlekraftwerke auch waren, ähnlich wie hier im Rheinischen Revier. Und die Stadtwerke waren gezwungen, mindestens 70% des Stroms eben mit teurem Braunkohlenstrom zu machen. Und der war ungefähr 30% teurer als der selbsterzeugte Strom aus Kraft-Wärme-Kopplung. Das hat uns eben da auch zugebracht, dass wir dann uns sehr viel mit Kraft-Wärme-Kopplung, mit Fernwärmesystemen beschäftigt haben und so weiter und so weiter. Das andere, es musste hart verhandelt werden, die Rahmenbedingungen für die Netzübernahme, Stichwort, die Netze entflechten, ne? Investitionspläne, Personalübergänge. Also im Grunde genommen, das ganze Paket haben wir da immer verhandelt. Und es war total wichtig, man sieht sich ja im Leben oft mehr als einmal. Wir haben hart verhandelt, aber wir haben es, glaube ich, geschafft, als sachkundige Verhandler wahrgenommen zu werden und sind da nicht verbrannt worden als Spinner. Das hat uns dann auch später in die Position gebracht, dass wir dann diejenigen, gegen die wir oft verhandelt haben, später auch sehr wohl als Auftraggeber hatten.
Ja, das glaube ich sofort, dass die Gegenseite euch dann als harte Hunde wahrgenommen hat, aber als fachkundige, faire gegen Parteien. Ich glaube, zwei Bitten, Wolfgang. Du musst einmal sagen, wer Peter Becker ist. Ja, genau. Das glaube ich für die breite Masse der Zuhörer unbekannt vielleicht. Und zweitens musst du, glaube ich, uns nochmal mitnehmen. Wie habt ihr damals gerechnet? Ne, wenn man jetzt heute anfangen würde, ne, in Zeiten von KI etc. und ne, Excel im SharePoint und so. Aber ne, wie habt ihr damals vom Handwerkszeug quasi das Ganze erarbeitet?
Ja, Peter Becker war ein Anwalt, der eine Kanzlei in Marburg geführt hat, die auch Berufsverbotsprozesse gemacht hat, er war ein Verwaltungsrechtler und der hatte sich des Themas angenommen Und den haben wir über unsere Vernetzung kennengelernt. Also ich erinnere mich noch, war immer Anwälten gegenüber skeptisch, ne? Die versteht man nicht und die verdrehen das Recht mehr, als dass es verteidigen. Und den Peter Becker habe ich auf den Veranstaltungen seinerzeit verstanden. Das war für mich ein Highlight. Und wir haben dann einfach den Kontakt gesucht. Also diese Vernetzung war ein ganz, ganz wichtiges Thema für uns. Und das Zweite, was eben war, das, was im Westen uns als Nachteil gereichte, dass wir eben ein bisschen auf das etablierte System in Frage stellten. Das war im Osten der klare Vorteil, den wir hatten. Und der dritte Punkt ist, wir haben unseren Horizont erweitert. Du hast gefragt, wie haben wir das gemacht? Wir haben einfach gemacht. Das heißt, wir kamen mit einer technischen Ausbildung. Ne? Da gab es also wenig Ökonomie drin. Und sagen wir so, dann haben wir es zunächst mit anderen Kooperationspartnern diese Wirtschaftlichkeitsrechnung gemacht. Dann haben wir die selber gemacht, weil das verglichen, wenn man das mal das Prinzip von Wirtschaftlichkeitsrechnungen verstanden hat, mathematisch nicht so komplex war wie das, was wir in der Elektrotechnik hatten. Wir haben das also einfach uns diesen Themen erweitert. Wir haben diese ganzen rechtlichen Dinge auch uns sozusagen zu eigen gemacht. Also diese Kooperation mit anderen, diese Interdisziplinarität, die haben wir in der Zeit erstmalig also auch aufgebaut. Und wir haben einfach gemacht, unter anderem dann auch in der Zeit technische Planung angefangen. Ne? Also Mick hat es eben gesagt, Fernwärme war ein Thema dabei. Und das musste halt auch mussten saniert werden, also haben wir halt Fernwärmenetze dann auch geplant. Wenn das Stromnetz übernommen wurde, musste eine Übergabeschaltanlage gebaut werden, dann haben wir die halt geplant. So war das einfach. So, da ist auch das ja Name mit technischer Planung halt auch im BET auch mit hinterlegt worden. So, das war in den 90er Jahren die eine Säule. Die zweite Säule war, dass die Diskussion um die Liberalisierung der Energiewirtschaft begann. Etwa ab Mitte der 90er Jahre kam es ja von der EU, von der Frau Thatcher sehr stark auch inspiriert, diese ganze Liberalisierung. Und ist ja schon ein bisschen komisch, dass so ein Seminarmarxist hingeht und so Liberalisierung auf einmal gut findet, aber wir wollten gestalten. Und das war da auch wieder typisch für uns. Wir haben gesagt, aha, Naturgesetze gibt es nicht, Denkverbote gibt es nicht, ne? Und sehr interdisziplinär. Da hatten wir dann uns in die Diskussion eingeschaltet. Wir waren damals ja noch nicht bekannt. Ne? Also im Osten hatten wir einen gewissen Namen, dadurch, dass wir eben über diese Multiplikatoren wie den Peter Becker dort viele Leute kennenlernten. Im Westen waren wir noch mehr in der Nische drin. Aber da in diese politische Diskussion sich einzumischen und einfach auch einen Vorschlag zu machen, wie kann man es denn gestalten, dass man liberalisiert, also im Kern ja die Energielieferung von dem Netzbetrieb zu trennen. Und das war einfach sozusagen ein absolutes Highlight, unser erstes großes Highlight, wo wir das in der Branche gezeigt haben. Und mit diesem Akt sind wir dann auch bei denjenigen, die die Liberalisierung wollten, auf einmal sind die auf uns aufmerksam geworden, weil auch die Wettbewerber auf der Beraterseite, die haben alle eher das bestehende System verteidigt. Und wir mit diesem sehr, sehr kritischen Denken, alles hinterfragenden Denken, waren eigentlich in der Lage, das zusammen mit Anwälten und anderen auch aufzuknacken.
Ja, total gut und versuchen wir uns ja auch bis heute zu erhalten, kritisch Dinge zu hinterfragen, ab und zu einfach mal ungefragte Impulse in den Orbit zu schießen, wenn wir glauben, dass es mal wieder notwendig ist, am Käfig zu rütteln. Die spannende Frage ist, ne? Wir als Organisation jetzt können uns das von der Größenordnung leisten. Ihr habt euch das aber dann auch einfach geleistet, aus Überzeugung heraus, euch die Zeit zu nehmen, so Dinge zu erarbeiten. Das ist ja schon auch wichtig zu sehen. Wie viele Menschen wart ihr denn zu dem Zeitpunkt in den 90er Jahren, wie du gerade sagtest? Wie viele Mitstreiter hattet ihr da schon auf eurem Weg?
Na, in der Zeit waren wir so gewachsen, so auf 15, 20, 20 Mitarbeitende. Und das war noch relativ übersichtlich zu führen. Ne? Das haben wir uns so aufgeteilt, im Wesentlichen, der Wolfgang und ich. Und hatten so unsere Schwerpunktthemen. Und was man sagen muss, ist, dass wir in der Zeit selber ganz tief in den Projekten auch drin waren und für so Themen wie Mitarbeiterführung, Unternehmensentwicklung haben wir uns ein bisschen Zeit genommen, aber nicht besonders viel, um ehrlich zu sein. Und der Vorteil war natürlich, dass wir so tief in den Themen drin waren, ne, dass wir dadurch eben auch besonders authentisch in der Akquise waren etc. pp. Ja, und wichtig war immer die Vernetzung mit anderen, ne? Und um noch ein Beispiel aus der Liberalisierung zu bringen, ne? Was so richtiges Aha-Erlebnis damals für mich war. Wir haben da mit einem Projektentwickler zusammengearbeitet, der größere Heizkraftwerke gebaut hat, ein Herr Saalfeld. Dann kam die Liberalisierung. Dann hat er ein Joint Venture mit Vattenfall gemacht. Und das nannte sich dann Wasa, ne? Vattenfall Saalfeld. Und dann kamen die Menschen aus Schweden, die schon länger den liberalisierten Energiemarkt haben. Da haben wir da Workshops gemacht und dann haben die erklärt, wie das eigentlich funktioniert. Stichwort Netzpunkttarif etc., ne? Weil zu der Zeit lief das RWE ja noch durch die Gegend und hat behauptet, man könne Strom nicht so ohne weiteres durchleiten und wenn überhaupt, dann nur mit entfernungsabhängigen Tarifen, was aber jede Form von Stromhandel von vornherein gekillt hätte. Und das war ganz klar auch wieder so eine Auseinandersetzung, dass man die regulatorischen und energiepolitischen Rahmenbedingungen so gestalten muss, dass es einen fairen Wettbewerb zwischen allen Playern gibt. Und am Anfang haben das sehr wohl die Stromkonzerne teilweise noch versucht zu verhindern. Da haben wir diverse Gutachten gemacht, um zu zeigen, dass es anders geht.
Springen wir mal gedanklich in die 2000er. Ihr wart ja Visionäre, seit, wie wir gleich vielleicht hören werden, auch immer noch. Was war denn in den 2000ern eine energiewirtschaftliche Entwicklung, wo ihr jetzt rückblickend sagt, boah, die habe ich nicht kommen sehen. Das hat mich überrascht. Wo kam das auf einmal her? Was habt selbst ihr nicht kommen sehen, Wolfgang?
Ja, also ist ja rausgekommen, die Liberalisierung, die hatten wir verstanden und das konnten wir einschätzen. Was wir im Nachhinein am wenigsten kommen gesehen haben, ist dieser Trend zur vollständigen Dekarbonisierung. Also insgesamt die Bedeutung des CO2-Ausstoßes aus der Energiewirtschaft, den haben wir unterschätzt. Ja, deswegen auch mein Beispiel aus der ersten Podcast, dass wir 160 Zentner Braunkohlebriketts seinerzeit privat verheizt haben im Winter, ne? Das haben wir einfach nicht gesehen, wie viele andere auch. Das war eigentlich das Hauptthema, was wir tatsächlich unterschätzt haben.
Also dieser starke Schwenk quasi und zu der Bedeutung der Dekarbonisierung nicht nur quasi fürs Energiesystem im Kleinen, sondern auch für die gesamte.
Das ist ja ein gesellschaftlicher Umbruch sondergleichen. Ich sage immer, die Energiewende ist ein riesiges gesellschaftliches Projekt, das man eigentlich auch so wie ein Projekt organisieren, oder nicht genau wie ein Projekt, aber das mal, wo man Elemente der Projektorganisation letztendlich mit einfließen lassen muss. Ne? Das ist ein Thema, wo wir gleich vielleicht auch nochmal aufgreifen werden. Ne? Das ist halt, hätte ich nicht zugetraut, dass die Politik sozusagen das Thema angehen will, eine vollständige Dekarbonisierung hinzubekommen. Ne?
Also ich würde daran anschließen wollen, am Ende würde auch ich sagen, der sich ja schon in der Promotion mit dem Potenzial der Erneuerbaren beschäftigt hat, dass es technische und wirtschaftliche Potenzial unterschätzt habe. Also in meiner Dissertation bin ich ja zu dem Ergebnis gekommen, 40-60% der Stromversorgung kann man durchaus mit dieser Volatilität im Stromsystem unterbringen. Wenn man mehr als 60% will, dann wird es sehr schwierig, dann braucht man sehr ambitionierte Speichertechnologien. 1989 hatten wir da noch keine richtige Idee, wie das gehen könnte. 1993 haben ja die Stromversorger Anzeigen geschaltet, wo sie gesagt haben, regenerative Energien wie Sonne, Wasser oder Wind können auch langfristig nicht mehr als 4% unseres Strombedarfs decken. Nicht mehr als 4%. So. Das heißt, die haben total gemauert. Wir waren schon progressiv. Wir sind aber mittlerweile schon bei über 60% erneuerbarem Anteil. Und ich habe immer lange Zeit geglaubt und deswegen auch Projekte mitbegleitet, in den Nullerjahren insbesondere, als Übergangslösung braucht man, schlimmes Wort, fossile Kraftwerke, also Gas, vielleicht auch Steinkohle, zumindest dann, wenn man aus der Atomenergie aussteigen will, was ja politisch letztlich nach langem Hin und Her gesetzt war, und insbesondere die Steinkohlekraftwerke, also außer in den Energiekrisen, da hat sich gezeigt, man braucht sie. Zum Beispiel 2022 waren alle froh, dass es dann doch noch ein paar Steinkohlekraftwerke gab, weil wir hatten eine massive Gaskrise. Aber das, wie gesagt, die Entwicklung der Erneuerbaren ist schneller gekommen, als ich es selber gedacht habe. Und das zeigt aber im Umkehrschluss, ne, dass man sich immer wieder neu hinterfragen muss.
Ja, und auch das Disruptionspotenzial von technologischer Entwicklung, glaube ich, ne? Ich glaube, wir alle, also du beschreibst es ja gerade von damals heraus, du hast nicht gesehen, dass es ökonomisch so attraktiv werden kann. Das hat man ja bei verschiedenen technologischen Revolutionen immer wieder gesehen. Und es ist sicherlich gerade auch so ein Punkt, wo wir uns hinterfragen müssen, wie wir mit KI umgehen, was das mit Arbeitsplätzen macht und was das mit so einer Gesamtgesellschaft macht, als mal wieder eine weitere Revolution. Und das waren jetzt, sagen wir mal, so Dinge, die euch als Highlights irgendwie geblieben sind. Wo sagt ihr denn, boah, das war meine Überzeugung, dafür habe ich damals gekämpft, jetzt rückblickend, war das aber, glaube ich, einfach falsch. Ne, da waren wir auf dem Holzweg vielleicht. Da hattet ihr auch so Momente, wo ihr sagt, boah, da haben wir mal für A gekämpft. Jetzt aber eigentlich, wenn man sich ehrlich macht, wäre vielleicht doch B auch richtig gewesen. Gibt's so Themen, wo ihr das auch habt jetzt in der Retrospektive?
Also in dem Zusammenhang war sozusagen das nicht ausreichend mutige sich einsetzen für erneuerbare Energien war so einer dieser Punkte. Also ich habe mal, wenn ich also das, was die Branche insgesamt an Irrungen und Wirrungen vollzogen hat, die haben wir mitgemacht. Also Kohlekraftwerke als Übergangstechnologie war irgendwo gesagt, aber wohin geht es dann? Das haben wir nicht so richtig überlegt. Ein anderes Thema ist, wo ich mir auch mehr von versprochen hatte, war das Thema Rekommunalisierung. Einfach weil wir die Kommunen als Akteure, als einen sehr lebendigen uns im Kopf hatten, das sind sie aber nicht immer. Das muss man einfach sehen. Trotzdem war das der Weg richtig, dass man einfach eine pluralistische Energieversorgung hat. Da stehe ich auch heute noch zu. Aber die Rolle der Städte oder von Stadtwerken, die sind nicht immer der Motor der Erneuerung. Das muss man einfach so sehen. Und sie können es sein, und da bin ich auch überzeugt, da ist also eine gewisse Ernüchterung drin, aber so ein richtiger Fehlerweg, falscher Weg war das auch nicht. Ne?
Ja. Ist dir was eingefallen, Mick? Du schüttelst den Kopf für unsere Zuhörer, die es nicht sehen können. Nein, ist ja auch fein, war der Versuch, so ein bisschen euch zu kitzeln.
Zwei Sachen. Also ich bin nach wie vor ein großer Anhänger davon, ne, dass Infrastruktur und damit eben leitungsgebundene Energieversorgung, also insbesondere Strom, etwas ist, was in den Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge gehört. Und das gehört nicht privatisiert. Andererseits muss man auch sagen, wenn die Politik nicht genügend gute Rahmenbedingungen schafft, und da würde ich ein bisschen stärker schelten wollen, ne, dann wird die Infrastruktur marode, und da haben wir in Deutschland einen massiven Nachholbedarf. Das gilt nicht nur für die Strominfrastruktur. Ne? Wir haben jetzt große Probleme mit zusätzlichen Netzanschlusszusagen. Wer ein Rechenzentrum bauen will, wer ein Elektrolyseur bauen will, wer neue Windparks bauen will. Wir haben jetzt ganz viele Windparks genehmigt, Stichwort Regionalpläne. Nur an vielen Stellen sind die Netze vollkommen überfordert. Es gab keine vorausschauende Netzplanung. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir immer versucht haben, nach vorne zu bringen. Und was immer abgewehrt wurde, das ist aber, ja, da haben wir keine unternehmerische Sicherheit. Der Regulator genehmigt uns das dann nicht in den Netzentgelten, wenn wir da vorausschauend investieren, ne? Und jetzt haben wir dieses Riesenproblem. Das ist für mich so ein Beispiel, was schief läuft. Aber du hast ja auch nach den eigenen Fehlern gefragt. Aus heutiger Sicht würde ich niemanden mehr sozusagen helfen, ein Steinkohlekraftwerk zu entwickeln und ans Netz zu bringen. Das war einfach falsch. Aber in den Nullerjahren war ich der festen Überzeugung, die Erneuerbaren machen 50-60% und dann braucht's bis auf Weiteres aber eben auch ein paar Steinkohlekraftwerke, um unabhängig vom Gas zu sein. Daher kam das. Aber aus heutiger Sicht, shit.
Ja, aber gut. Das Thema, du hast das selber nochmal angesprochen, das Thema Resilienz ist ja heute wieder ganz oben auf der Tagesordnung in vielen Diskussionen aus vielfältigen Gründen inzwischen ja leider sogar. Deswegen werden wir nochmal, glaube ich, rückblickend in ein paar Jahren bewerten müssen, ob die Steinkohlekraftwerke wirklich wie geplant und gehofft vom Netz gehen oder wir sie aus anderen Gründen tatsächlich nochmal als Backup brauchen. Sehen ja auch, dass wir haben beide damals das Thema Kapazitätsmarkt vor 15 Jahren schon mal vorgeschlagen und begutachtet gemeinsam, dass das jetzt wieder dazu führt, dass neue Gaskraftwerke gebaut werden, um das anzureizen, das Thema Versorgungssicherheit. Spannendes Thema. Was ist denn ansonsten so wirklich die Top 2, Top 3 Themen, worauf ihr am meisten zurückblickt und stolz seid? Was waren so die Top 2, 3 Projekte, Highlights, die euch beide so, wenn ihr jetzt sonntags, mittags da zu Hause sitzt auf der Couch und so denkt, boah, das war's jetzt, ne? Das sind die Dinge, das sind die 2, 3 Projekte, die mich am meisten stolz machen, dass ich da dabei war, Wolfgang. Fang du
gerne an. Ja, das war mit Sicherheit Thema Wettbewerb in diese Branche reinzubringen, um die verkrusteten Strukturen aufzubrechen. Das bereue ich auch in keiner Weise, denn ich kann mir heute kaum vorstellen, dass Energiewende möglich geworden wäre in einem monopolistischen System wie früher. Das war zu verkrustet. Da war ein weiteres Highlight, war im Grunde das Projekt der Elektrizitätswerke Schönau, da die Bürgerinitiative den Stromnetz übernimmt und heute einer der bedeutendsten Ökostromversorger ist, hat einfach eine sehr große politische Ausstrahlung gehabt. Und das letzte Thema, das ist auch ein überleitendes, was kommt in Zukunft, Thema Digitalisierung der Energieversorgung. Das ist ein Riesenthema und da haben wir, denke ich, auch große Meilensteine setzen können hier für die Branche im positiven Sinn.
Ja, also stimme ich dir bei allem zu. Insbesondere das Letzte hat natürlich mit deinem Push auch Türen geöffnet für die Kolleginnen und Kollegen, die gerade da durch die offenen Türen gehen und versuchen, weitere Türen logischerweise zu öffnen auf diesem Weg. Mick, bin ich gespannt.
Also, wo ich bis heute drauf stolz bin, das sind die vielen ostdeutschen Stadtwerke, wo wir gemeinsam als BET-Team einen maßgeblichen Anteil hatten, die selbstständig zu machen. Und es war eine Zeit, wo im Osten Unternehmertum, Aufbruchsstimmung, Zuversicht war. Etwas, was man heute, glaube ich, so nicht so ohne weiteres sagen würde, wenn man in die ostdeutschen Bundesländer leider guckt, wo man eher so das Gefühl hat, Frust. Da gibt's auch viele Gründe für, die ich auch persönlich erlebt habe. Das sprengt, glaube ich, den Rahmen, wenn ich hier eine Geschichte erzähle. Nur eine. Ne, es gab ein Fernwärmenetz, da hingen die Waschgerätewerke in Schwarzenberg dran mit 3000 Mitarbeitenden, die für den ganzen Ostblock die Waschmaschinen gebaut haben. Ne? Und ein westdeutscher Konzern hat diesen Laden über die Treuhand gekauft. Und der einzige Grund, diesen Laden zu kaufen, war, an die Vertriebswege und die Vertriebsdateien zu kommen. Und die ganze Produktion ist stillgelegt worden. Das hatte Auswirkungen auf das Fernwärmenetz. Fehlte der Absatz. Es hatte vor allen Dingen aber Auswirkungen auf die Menschen. Die hatten keine Arbeit mehr. Was ich auch mit einem gewissen Stolz, auch wenn es mit viel Pain verbunden ist, ein ganz anderes Thema. Ich war ja öfter Gutachter in Schiedsgerichtsverfahren und habe bei einer ganzen Menge von sogenannten Gasimportverträgen als Gutachter diese Preisklauseln begutachtet für unsere deutschen Importeure. Es ist fossil, aber im Moment sind wir auf Gas angewiesen und einer der ganz großen Gegner war die Gazprom. Und das war echt hart, aber wir haben sie in die Schranken gewiesen. Und eine der Mythen, die ja auch eine Partei mit der blauen Farbe öfter rumträgt, ist ja, Gas sei so billig gewesen aus Russland. Das ist natürlich so nicht richtig. Die Russen haben immer versucht, von der Gazprom, also die den maximalen Preis, den man so gerade noch aus dem deutschen Markt rausziehen konnte, durchzusetzen in diesen Verträgen. Es gab nämlich keine feste Preisformel, das wurde alle 3 Jahre neu verhandelt. Und ich glaube, da haben wir tolle Teamerlebnisse auch mit den Kunden, also mit den Gasimporteuren, für die wir da tätig waren, erlebt. Und das muss ich sagen, erfüllt mich auch mit Stolz.
Super. Und was sind, wenn ihr jetzt auf die aktuelle Energiewirtschaft guckt, ihr habt es gerade eben schon teilweise angerissen, was würdet ihr sagen, sind aktuell die größten Themen, die wir noch versuchen müssen zu lösen in der Energiewirtschaft?
Also eine Grundsatzfrage ist eigentlich, wie sehen wir Infrastruktur? Der Mick hat es eben am Beispiel des Kapazitätsmarktes gesagt. Die ganze Liberalisierung und die Anreizregulierung hat eigentlich die Infrastruktur isoliert für sich betrachtet. Wir müssen Infrastruktur in ihrer Wirkung auf die Gesellschaft betrachten. Da muss ein ganz anderer Fokus drin. Das ist vernachlässigt worden. Das macht eine Transformation jetzt im Moment unheimlich schwierig und führt halt auch dazu, dass die Infrastruktur an allen Ecken und Kanten an die Grenzen gerät und die Entwicklung hemmt. So als inhaltliche Themen danach ist letztendlich die Digitalisierung ein Riesenprojekt, was wir in der Zukunft noch verstärkt gehen müssen und kulminiert in dem Thema KI natürlich, den Einsatz von KI, aber insgesamt Digitalisierung aller Prozesse. Und die Kunden müssen lernen, mit diesen Riesenunsicherheiten, die wir haben, umzugehen. Unsicherheiten, die einfach durch die Weltpolitik einerseits erzeugt werden, aber natürlich auch durch die deutsche Politik. Und bei der deutschen Politik würde ich mir wünschen, oder ist ein zentraler Punkt und Kritikpunkt auch, dass wir ein strukturierteres Vorgehen brauchen. Was am schwierigsten im Moment ist und was die Menschen halt auch verunsichert, ist dieses Hin und Her unter verschiedenen Regierungen und insgesamt, dass der Weg auch nicht erkennbar ist. Das funktioniert nicht, da müssen wir uns wirklich ändern, damit wieder Vertrauen entsteht. Da muss nicht alles immer richtig sein, da muss man halt Dinge, wenn man vorangeht und die sich ja später als nicht ganz richtig herausstellen, halt wieder ändern. Da müssen wir vorangehen, aber wir müssen nicht nur an die Zielen arbeiten, sondern auch gucken, was ist möglich und welche Strukturen und Prozesse brauchen wir, damit sowas auch umgesetzt werden kann.
Genau, wie du hier vorgelebt hast, ja. Auch teilweise jetzt schon gesagt hast, vor 2 Wochen und heute ist natürlich lieber pragmatisch was machen, als es einfach auszusitzen. Da bin ich deiner Meinung. Und Mick, für dich?
Ja, die große Herausforderung ist, wir sind jetzt bei ein paar 60% Erneuerbare und wenn man auf 100% kommen will, der Weg wird richtig hart.
Oh, 80-20.
Und
ne?
Dazu gehört das Thema die weitere Netzentwicklungsplanung, da ist echter Verbesserungsbedarf und das ganze Thema Speicher. Es gibt zwar einen Speicherboom, aber es funktioniert oft an vielen Stellen nicht, ne, weil, wie eben schon ausgeführt, das Thema begrenzte Netzanschlusskapazitäten jetzt ziemlich brutal zurückschlägt. Und die große Herausforderung, die bewältigt werden muss, ist, systemischer zu denken. Wir haben das zuletzt in einem unserer neuesten Gutachten, die ja auch gerade diskutiert werden in der Branche, nochmal versucht aufzuschreiben mit diesem Konzept der systemdienlichen Anschlussleistung, die genau darauf abzielt, ne, nicht das System in der Erzeugung auf Leistung zu optimieren, sondern auf Vollbenutzungsstunden, auf Arbeit. Ne? Also auch heute sollte jeder, der in der Energiewirtschaft tätig ist, noch den Unterschied von Leistung und Arbeit verstehen. Ich behaupte mal, das ist nicht jedem geläufig, der in dieser Branche unterwegs ist. Und es kommt darauf an, möglichst viele Kilowattstunden und nicht möglichst viel Kilowatt zu erzeugen. So, und darauf zielte dieses Konzept ab. Das verstehen auch zunehmend Leute, dass man auch Anreize setzen muss, Windenergieanlagen ein bisschen anders auszulegen. Im Ausland wird das teilweise gemacht, in Deutschland aber nicht, weil das EEG da Fehlanreize setzt. So, und wenn man da systemischer dran geht, und das vielleicht auch bis zur Hausspitze des zuständigen Ministeriums durchdringt, dann mache ich mir keine Sorgen, dass wir es schaffen. Ne? Aber genau das ist jetzt die Aufgabe.
Ja, verstanden. Und das war jetzt nochmal ein schöner Eintrag ins Hausaufgabenheft in Berlin. Die gute Frau Ministerin hat sicherlich zugehört. Und aber ich glaube, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer fragen sich jetzt, okay, mit all dem, was die so die letzten 4 Jahrzehnte gemacht haben, wie schaffen die es jetzt, runterzufahren? Was macht ihr mit der frei gewordenen Zeit? Jeder nochmal kurz, was treibt euch jetzt um, anstatt uns alle hier rumzutreiben, was macht ihr mit der frei gewordenen Zeit, Wolfgang?
Ja, ich habe keine freie Zeit, ist die dämliche Antwort. Ich habe das nicht geschafft, jetzt wirklich einfach nur rumzuhängen, ne? Sondern das, was ich schon früher angeleiert habe, das holt mich jetzt wieder ein, auch außerhalb der BET. Ein bisschen ist ja noch für BET auch von der Zeit dabei. Und insofern mache ich alles wie früher, nur was langsamer und weniger BET, dafür mehr andere, auch private und Themen dabei. Und versuche auch, das Leben zu genießen, das gelingt mir auch, aber so richtig Ruhe ist nicht eingekehrt noch.
Ja, Mick, bei dir weiß ich es natürlich. Ich habe dich auf Plakaten hängen sehen. Was treibst du dich so unter anderem rum?
Ja, ich war so leichtsinnig, nochmal zu sagen, back to the roots. Ich war ja schon in den 89 bis 94 mal im Stadtrat für die Grünen vertreten und habe mich letztes Jahr wieder aufstellen lassen und bin auch direkt gewählt worden. Also nochmal lokalpolitisches Engagement zu zeigen. Es ist wirklich auch deutlich anders und schwieriger geworden, ne? Und man muss sich da umstellen. Aber ich will mir auch nicht sagen lassen, ne? Ich hätte nicht versucht, einen Beitrag zu leisten, ne? Unsere Demokratie zu stützen und sagen wir mal mit den Erfahrungen zu weiter dafür zu sorgen, dass die Leute auch weiter an die Demokratie glauben und sehen, wie jetzt vielleicht gerade die Menschen in Ungarn merken, das hat einen Wert, ne? Das ist so das eine. Ja, ich habe mir ein Rennrad gekauft, ne? Das ging ja neulich mal mit einer Kollegin unterwegs gewesen, haben wir die Räder getauscht und dann habe ich festgestellt, so ein Rennrad ist ja ein cooles Teil. Und das begeistert mich jetzt auch zunehmend, aber es kommt jetzt keine Langeweile auf und die Family stellt fest, der hat immer noch nicht mehr Zeit und dann muss ich gucken, dass das alles gut in der Balance bleibt.
Ja, oder in die Balance kommt, in die richtige. Ja,
ja, genau.
Vielen, vielen Dank euch zwei. Wir sind auf der Zielgeraden, leider. Dass ihr uns auf diese besondere Reise durch 4 Jahrzehnte, insbesondere auch nochmal durch die Anfänge mitgenommen habt, eure Gedanken mit uns geteilt habt, nochmal klar geworden, welche politische Überzeugung euch auch dahin gebracht hat, euch angetrieben hat, unsere Wurzeln der BET auch gebildet hat. Vielen, vielen Dank. Und es ist, glaube ich, auch schnell klar, dass die Geschichte der BET ein Stück weit eng mit der Energiewende und der Transformation von der Energiewirtschaft itself geprägt ist und dass wir quasi auch deswegen auch diesen Drive in uns haben, als BETler Dinge nach vorne entwickeln zu wollen, dass wir es im Slogan haben, weiterdenken und dass wir das quasi von euch ein Stück weit so mitgegeben bekommen haben. Und versuchen da unseren Beitrag zu leisten. Nochmal vielen, vielen Dank für eure Offenheit, die vielen persönlichen Einblicke und die spannenden Geschichten. Das war echt ein Privileg und echt überragend, mit euch die 2 Folgen hier aufnehmen zu dürfen.
Ja, vielen Dank und ich wünsche mir natürlich, dass dieser Geist und dieser Teamgeist und die Lust an Veränderung für eine nachhaltige Energieversorgung auch in Zukunft mit neuen Ideen und mit neuen Köpfen weitergetrieben wird.
Ja, auch dir von meiner Seite vielen Dank für die Einladung und jetzt auch im Rückblick auf dieses Gespräch wird dann nochmal deutlich, ne, was man auch der nachfolgenden Generation auch mitgeben kann. Und das macht mir eine große Freude. Und dass diese Möglichkeit bestand, dafür vielen, vielen Dank.
Ja, also gerne, gerne. Und wie gesagt, Dankeschön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und das war's, unsere heutige Folge von BT Energie weiter denken. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast und teilt ihn gerne eurem Netzwerk, wie immer. Wenn ihr Fragen oder Feedback habt, meldet euch bei uns gerne persönlich oder über die E-Mail-Adresse oder über bt-consulting.de/podcast. Alle weiterführenden Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.